Zwei Vorbemerkungen. Das eine, ich habe es Josephine Rakers schon gesagt, das ist doch der zweite Vortrag. Ich war meiner Zeit gedanklich voraus, weil ich gerade vorher was nachgeschaut hatte. Wir hatten den ersten zum Thema Sola Gratia, allein die Gnade. Heute Sola Scriptura, allein die Schrift. Am 5. März kommt dann Solus Christus, allein durch Christus. Und am 19. Sola Fide, allein der Glaube. Das nur mal so als kleinen Hinweis, weil im Gemeindebrief das zwar als Reformationsveranstaltung drinsteht, aber unsere Gottesdienste von März und April sind im kommenden Gemeindebrief denn drin. Das Zweite, ich soll herzliche Grüße an unsere Gemeinde bestellen aus der Gemeinde in Schifferstadt. Das ist im Süden unseres Landesverbandes und unseres Bundeslandes, in dem wir leben. Die Gemeinde Schifferstadt ist ein Gemeindegründungsprojekt, das es seit 2 oder 3 Jahren gibt. Als ich jetzt im Gottesdienst war, waren so 15, 20 Leute dort, eine ziemlich bunt gemischte internationale Gemeinde, die zurzeit im katholischen Pfarrheim sich trifft. Das kommt auch nicht so oft vor, dass Baptistengemeinden in katholischen Pfarrheimen ihre Gottesdienste feiern, aber da ist ein sehr harmonisches Miteinander. Sie haben zurzeit eine Reformationsausstellung im katholischen Pfarrheim aufgebaut. Das ist eine spannende Sache und Sie haben mir extra gesagt, ich soll auch unsere Gemeinde herzlich von Ihnen grüßen. Da steht er vorne, von euch aus gesehen, auf der linken Seite der Folie. Am Montag in einer Woche wird er durch die Straßen von Mainz ziehen. Beim Rosenmontagszug in Mainz hat die evangelische Kirche extra anlässlich des Reformationsjubiläums einen Lutherwagen gebaut, auf dem Martin Luther dann stehen wird. Der Wagen wird anders aussehen als andere Rosenmontagswagen, so hörte ich heute Morgen im Radio, dass es ihn gibt, wusste ich schon, aber wie er aussieht noch nicht. Der wird flacher sein, weil man dem Volk nahe sein will, nicht so von oben herab wie viele Karnevalswagen. Und er wird dort, wie auch hier, ich weiß gar nicht, ob das Bild aus Wittenberg oder aus Worms ist, ich glaube aus Wittenberg, bitte? Aus Wittenberg, ja. Er wird wie hier auch mit einer offenen Bibel dastehen. Und der Mann, der im Radio heute Morgen interviewt wurde, ich habe leider nicht mitgekriegt, wer es war, weil ich am Anfang nicht zugehört hatte, bis ich Luther hörte, der sagte, dass das ja die Quelle unseres Glaubens sei, so formulierte er das. Und da ist eine ganze Menge dran. Martin Luther promovierte im Jahre 1512 in Wittenberg zum Doktor der Theologie. Ein Titel, den er meistens nur dann nutzte, wenn es hilft. Ansonsten aber kritisiert er die Titelsucht und nennt sich Ekklesiast oder Prediger, Diener der Gläubigen und Evangelist. Das waren so seine Selbstbezeichnungen, die er wählte. Im Wintersemester 1513-1514 beginnt er in Wittenberg mit seiner Lehrtätigkeit. Seine erste Vorlesung, die er hält, ist über die Psalmen. Als er dann später Vorlesungen über den Römerbrief hält, macht er die Entdeckung seines Lebens, die Gnade Gottes. Darüber haben wir am Sonntag Ende Januar gesprochen. Sola gratia, allein die Gnade. Das Studieren der Bibel verändert Martin Luther. In einer seiner ersten Vorlesungen, schon den Vorlesungen über die Psalmen, sagte er, dies ist die Kraft der Schrift, nicht, dass sie sich in den verwandelt, der sie studiert, sondern den, der sie verehrt, in sich und in ihre Kraft verwandelt. Also in anderen Worten, es ist nicht so, dass ich derjenige bin, der der Bibel sagt, was sie zu sagen habe, sondern wer sie liest, der wird durch sie verwandelt werden, der wird anders werden. Es ist also eigentlich eine gefährliche Angelegenheit, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Es könnte sein, dass man dadurch verändert wird. Fast 1500 Jahre vor Luther schrieb der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus folgende Worte. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Er drückt's anders aus, sagt aber im Grunde genau dasselbe. Wer die Bibel liest, der wird verändert, weil Gott hinter den Inhalten der Bibel steht. Sie trägt seine Handschrift und ihr Studium verändert Menschen. Die Bedeutung des Wortes, das hier mit vollkommen übersetzt wird, ist eigentlich allen Anforderungen gewachsen. Da geht es nicht darum, dass jemand perfekt wird, sondern dass er fähig wird, sein Leben zu bewältigen. Durch die Bibel, durch den, der hinter ihr steht, werden Menschen lebenstüchtiger, selbstständiger, mündiger. So ist die Bibel wirklich ein gefährliches Buch. Auch ein gefährliches Buch für alle die, die gerne Macht über Menschen ausüben. Menschen wie Dietrich Bonhoeffer oder Martin Luther King konnten widerstehen, weil sie ihre Kraft aus diesem Wort bezogen. Und das geschieht immer wieder, auch im Bereich des Religiösen. Um das Jahr 2000 herum hinterfragten Mitglieder einer Kommunität mit christlichem Hintergrund auf der anderen Rheinseite gar nicht weit von hier die Machtstrukturen ihrer Gemeinschaft, das von einem Ehepaar dominiert wurde, und sie erkannten durch das Studium der Bibel, dass Leitung etwas mit Vorbild zu tun hat und nicht mit Macht. Sie stellten ihre Leiter zur Rede und die meisten von ihnen verließen die Gruppe, gebildete und intelligente Menschen, die sich dann anderen verschiedenen Gemeinden angeschlossen haben. Sie ließen sich nicht mehr vorkauen, was Gott angeblich will, sondern schauten in die Bibel und wurden wieder den Anforderungen des Lebens gewachsen. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gründete ein Mann namens Herbert Armstrong eine neue christliche Kirche, die weltweite Kirche Gottes. Es war so eine Mixtur aus Zeugen Jehovas, Mormonen und Dingen, die er von woanders her genommen hatte. Und er meinte, durch ihn habe Gott nun endlich nach fast 2000 Jahren seine Kirche wiederhergestellt, wie er sie sich gedacht hat. Sein Nachfolger machte den Fehler, etwas intensiver in der Bibel zu lesen. Und entdeckte, dass da manches anders ist. Dass wir nicht durch das Halten von Feiertagen, durch das Halten von Gesetzen zu Gott gelangen, sondern durch seine Gnade. Und mit ihm wandte sich der größte Teil der Mitglieder dieser Kirche wieder mehr den Worten der Bibel zu. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor vielen Jahren mit den Leitern, alles Ehrenamtliche, den Pastoren und Gemeindeleitern der wenigen Gemeinden der weltweiten Kirche Gottes in Deutschland zusammensaß und ich, der vorher in der Sektenkunde an einem theologischen Seminar mal über sie unterrichtet hatte, nun ihr Lehrer sein durfte und wir miteinander wussten, wir beten gemeinsam den gleichen Herrn an. Er hat verändert, weil sie die Bibel gelesen haben. Ähnlich wie es heute in einer etwa 450.000 Menschen in Deutschland umfassenden Religionsgemeinschaft der Neuapostolischen Kirche geht, die früher auch zu den Sekten gerechnet wurde und durch einen Wandlungsprozess in den letzten 15 Jahren an einigen Orten sogar schon in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Gastmitglied ist oder sogar in der Evangelischen Allianz mitarbeitet. Ganze religiöse Gruppierungen können sich ändern, wenn man zu viel, ich sage das zu viel in Anführungsstrichen, in die Bibel hineinschaut. Zu Luthers Zeiten gehörte sie auch nicht zur üblichen Lektüre frommer Menschen. Man brauchte sie nicht zu lesen, sondern ließ sich sagen, wie christliches Leben aussieht. Luther erzählte einmal, dass er, als er 20 Jahre alt war, noch nie eine Bibel zu Gesicht bekommen hatte. Man las und erzählte Heiligenlegenden, Marienlieder, Segenssprüche, liturgische Formeln aus der Messe. Luther begann, vieles zu hinterfragen. Das Lehramt der Kirche, die Rolle des Papstes, den Ablasshandel, Opfer, Messfeier, Abendmahl, Mittlerschaft der Heiligen. Die Bibel wird ihm zum Instrument der Kritik an Papst und Kirche. Er will nicht mehr vom Menschen und ihrer Auslegung abhängig bleiben, sondern selber wahrnehmen, was in der Bibel steht. Wenn die Entdeckung der Gnade für ihn das war, was ihn befreite, was ihn Gott erkennen ließ, so war die Entdeckung der Bibel das, was die Autoritäten in Frage stellte. das, was dazu führte, dass er die Kirche reformieren wollte. Und wir haben das beim letzten Mal schon gemerkt, tatsächlich ist ihm natürlich es gelungen, dass eine neue Kirche entstand, was überhaupt nicht sein Ziel war, aber er hat auch letztendlich bewirkt, dass auch in der Kirche, die er eigentlich nur reformieren wollte, sich wirklich Dinge veränderten. Und heute viele Dinge wieder gemeinsam gesagt, gelehrt und gebetet werden können. Schon da in dieser Zeit gilt für ihn nicht ich, nicht Menschen stehen über der Bibel. Sie ist es, die Veränderung an dem bewirkt, der sich auf sie einlässt, wie wir das eben gesehen haben. Den Reformatoren war ganz wichtig, dass die Bibel allein die Richtschnur für den christlichen Glauben ist und bleibt. Sozusagen mit der Bibel in der Hand kämpften sie für die Erneuerung der Kirche. Gnade, die sie gegen Tradition, Dogma, Höllenfeuer und Messe verkündeten, war in der Bibel entdeckt worden. Anhand biblischer Maßstäbe sollten der Gottesdienst, das Abendmahl, die Unterweisung der Kinder, die Praxis der Beichte, das Eheleben, die Armenfürsorge, das gesamte kirchliche und persönliche Leben der Christenmenschen reformiert werden. Nicht Menschen bestimmen, was richtig und falsch ist. Nicht eine kirchliche Hierarchie, sondern die Bibel ist der Maßstab, an dem sich Christen orientieren sollen. Das nennt man seit der Reformation das Schriftprinzip. Sie wussten, sobald die letzte Autorität bei Menschen, auch bei kirchlichen Würdenträgern liegt, sind alle Türen für Macht und Machtmissbrauch offen. Es gibt keinen Maßstab mehr, an dem Wahrheit und Lüge voneinander unterschieden werden können. Schon der Apostel Paulus schrieb in seinem ersten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth in Zusammenhang mit Propheten in der Gemeinde die Worte: auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Auch die, die als Menschen in der Gemeinde anerkannt waren, durch die Gott in besonderer Weise spricht, mussten sich immer einer Überprüfung ihrer Worte aussetzen. Es gab eine höhere Instanz. Das waren hier die anderen. In der dritten Kraft der Reformationsbewegung, der sogenannten Täuferbewegung, bildete sich etwas heraus, was 100 Jahre später auch unsere Bewegung, den Baptismus, mit beeinflusste. Der Gedanke, wir vertrauen dem Wort der Bibel, so wie wir sie miteinander im Gespräch auslegen. Die anderen waren mit dabei. Auch die, die als Menschen in der Gemeinde anerkannt waren, Gottes Worte in besonderer Weise zu sagen, wurden geprüft. Auch anhand dessen, was in der soweit damals vorhandenen Bibel zu lesen war. Sola Scriptura, nur eine Autorität. Es gibt dieses Buch, die Bibel heute, oder diese Sammlung von Büchern, die Bibel heute in über 2200 Sprachen. Eine der letzten Sprachen übrigens, in die sie Ende des letzten Jahrhunderts übersetzt wurde, ist Korsisch. Das ist eine Regionalsprache, die nur auf einer Mittelmeerinsel, die zu Frankreich gehört, bis heute gesprochen wird. Und bisher gibt es nur die vier Evangelien in dieser Sprache. Nach Jahren des Nicht-Miteinander-Könnens war das mal eine gemeinsame Aktion der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche von Frankreich, die dort etwa 4% der Bevölkerung umfasst, und der noch kleineren Freikirchen auf dieser Insel. Ich habe sie, wenn sie jemand mal sehen will, falls jemand Korsisch kann und mal lesen will, könnt ihr gerne mal reinschauen. Es hängt damit zusammen, dass ich selber mit evangelischen Gruppen auf der Insel über 10 Jahre missionarisch gearbeitet habe. Die Bibel, das habe ich eben schon so in einem Nebensatz erwähnt, ist nicht nur ein Buch, sondern viele. Die Bibel ist zwar hier in der Ausgabe, die ich habe und die wahrscheinlich die meisten besitzen, so ein gemeinsamer Band und erweckt den Eindruck, es sei ein Buch. Aber die Bibel besteht aus vielen Büchern. Sie ist ganz anders als andere sogenannte heilige Schriften. Die Bibel hat auch nicht nur einen Autor, sie hat viele. Sie entstand nicht in einem Zeitraum von einigen Jahren oder Jahrzehnten, wie der Koran, der in 22 Jahren niedergeschrieben wurde und dann allerdings noch ein bisschen revidiert wurde. Sie umfasst, wenn man es so will, einen Zeitraum von grob 2000 Jahren. Nicht in ihrer Entstehung, aber in dem, was sie schildert. Zahlreiche sprachliche, technische, kulturelle Veränderungen geschehen in dieser Zeit. Man kann nicht von einer einheitlichen biblischen Kultur reden. Die Autoren waren Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen. Sie hatten auch unterschiedlichste Sprachen. Bücher der Bibel sind verfasst in Hebräisch, in Aramäisch und in Koiné, der griechischen Umgangssprache zur Zeit des ersten Jahrhunderts der Entstehung des Neuen Testaments. Nicht im klassischen Griechisch, das man so wie Latein vielleicht heute irgendwo lernt. Die Bibel ist eine Sammlung von Büchern und sie ist eine menschliche Büchersammlung. Von Menschen geschrieben, mit menschlichen Worten. Und durch die Brille von Menschen in der Sprache ihrer Zeit und Kultur. Vieles wird als direktes Reden Gottes wiedergegeben. Vieles aber wird einfach erzählt, ohne dass der Standpunkt Gottes dazu beschrieben wird. In der Erzählung von Hiob werden zum Beispiel Worte des Teufels, man könnte es in Anführungsstriche setzen, überliefert. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen und sie trägt die Merkmale menschlicher Autoren. Deswegen ist es oft irreführend, wenn man nur einzelne Zeilen der Bibel liest und kennt. Groß ist die Schar der Bibelzitierer, die schnell ein vermeintlich passendes Wort zur Hand haben. Ob es um Ehe, Flüchtlingspolitik, Sexualleben oder Erziehung geht, es gibt Menschen, die haben immer ein genehmes Bibelzitat zur Hand. Und sie vergessen vielleicht, weil sie nur Zitate kennen, in welcher Zeit oder Kultur das eine oder andere Wort gesagt wurde und was die Menschen dieser Zeit und Kultur damit meinten und verstanden und was vielleicht ergänzend an anderen Stellen der Bibel dazu auch noch steht, was es heute bedeuten könnte. Deswegen ist es, um die Bibel zu verstehen, gut, nicht nur einzelne Textstellen zu lesen, sondern sich auch mal ein ganzes Buch aus den vielen Büchern der Bibel vorzunehmen. Und man kann entdecken, wie spannend viele dieser Bücher sind. Gut, ich weiß, meine Jugenderfahrung, ich war vielleicht 10 Jahre alt oder so, ich habe aus einer Schublade in unserem Wohnzimmer die alte Hochzeitsbibel meiner Eltern ausgegraben und da mal reingeguckt. Am Anfang war es noch ganz lustig, so mit Adam, Eva, Schlange und so. Und dann war ich ein paar Zeilen weiter, da stand dann, der zeugte den, jener zeugte diesen. Vielleicht 2, 3 Jahre später hätte ich mich jetzt für das Zeugen mehr interessiert, aber damals war es einfach nur langweilig, was ich da so gelesen habe und ich habe es weggelegt. Aber heute weiß ich, da stehen viele spannende Dinge drin. Da wird erzählt von interessanten Persönlichkeiten. Etliche wurden Bestandteil unseres Kulturgutes in der Literatur. Kain und Abel, Noah, Abraham und Isaak, Rahel, Rebekka, Moses. Da wird von merkwürdigen Propheten erzählt, die manchmal äußerst komische Einfälle hatten. Hosea heiratet eine stadtbekannte Prostituierte, um den Verfall Israels zu demonstrieren. Jesaja rennt nackt und ohne Schuhe durch die Gegend als Zeichen für die Gefangenschaft in Ägypten oder durch Ägypten und Äthiopiens durch die Assyrer. Die Bibel erzählt von Jesus gleich in 4 Evangelien. Sie hat den Mut zu dieser Vielfalt. Sie erzählt von ihm in den Briefen der Apostel, die Jesus auslegen. Sie erzählt von den 3 identischen Wesenheiten Gottes, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Sie erzählt davon, dass Gott die Mächtigen vom Thron stürzt, dass er ein Reich baut, das nicht mit Machtmitteln, sondern durch Ohnmacht beginnend mit einem Baby errichtet wird. Da ist von dem fanatischen Fundamentalisten Paulus die Rede, der mitten in der Verfolgungsphase eine Bekehrung zum christlichen Glauben erfährt, oder Stephanus, einer der von Paulus Verfolgten, der früh sein Leben wegen seines christlichen Glaubens verliert. Sie sagt, warum Liebe das Größte ist. Sie fordert Gerechtigkeit. Sie schildert die Wichtigkeit von Vergebung. Sie lehrt uns beten und darin beharrlich zu sein. Sie spricht auch vom Thema Nummer 1, wie viele sagen, von Rebekka, die sich verhüllt, als sie den Bräutigam zum ersten Mal sieht, von ziemlich heftigem Sex im Hohelied. Sie enthält Spannungen, die nicht ohne weiteres auflösbar sind. In Römer 13 sagt sie, die Obrigkeit käme von Gott. In Offenbarung 13, sie käme vom Teufel. Sie erzählt, dass Jesus die Händler aus dem Tempel vertreibt, aber auch, dass er sich nicht wehrt. Klaus Berger, ein evangelischer Theologe, schreibt in seinem Buch Die Bibelfälscher, es gehört Weisheit dazu, diese Gegensätze zu ertragen. Es gehört Geduld dazu, die scheinbaren Widersprüche auszuhalten. Die Bibel enthält keine Einheitsdoktrin, das macht sie gerade spannend. Nur wer es gelernt hat, die ganze Bibel stehen zu lassen, den kann man einen weisen Menschen nennen. Vieles sagt die Bibel auch nicht. Und das ist ja oft das, worüber sich fromme Menschen dann manchmal in die Haare kriegen. Sie fragt nicht, woher das Böse kommt und warum ich krank bin. Sie erklärt weder ein einzelnes Schicksal noch eine Behinderung. Sie spricht aber davon, wer Menschen sind. Sie spricht vom Sieg des ohnmächtigen Jesus am Kreuz. Sie spricht von Gott, sie erklärt sein Wesen und sie weist immer wieder hin auf seine Barmherzigkeit. Bei allen Schwierigkeiten und widersprüchlich scheinenden Aussagen entfaltet sich das Gesamtbild eines Vergebenden, eines barmherzigen Gottes, der Menschen durch Christus entgegengekommen ist. Deswegen ist das Schriftprinzip, das die Reformatoren neu entdeckten, nicht etwas, was einem Bibelfundamentalismus Vorschub leistet, inklusive einem wortwörtlichen Verständnis. Die Mitte der Heiligen Schrift und auch der Schlüssel für die Auslegung waren Christus und die gute Nachricht von ihm. Martin Luther hatte zum Beispiel die Freiheit, einmal über den Jakobusbrief zu schreiben, dass er stracks wieder St. Paulum und alle andere Schrift den Werken, die Gerechtigkeit gibt und spricht, Abraham sei aus seinen Werken gerecht geworden, da er seinen Sohn opferte, so doch St. Paulus Römer 4 dagegen lehrt, dass Abraham sei ohne Werk gerecht geworden, allein durch seinen Glauben. In diesem Zusammenhang sagt er seinen berühmten Satz, manchmal geht's, manchmal nicht mit der Fernbedienung. Aha. Da sagt er, auch dies ist der rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln, wenn man sieht, ob sie Christum treiben oder nicht. Sicherlich kann man den Jakobusbrief aus einer anderen Perspektive sehen, als Luther das getan hat. Wir lesen ihn gerade im Hauskreis und sehen, dass man ihn auch ganz anders verstehen kann oder sehen kann. Erkennbar ist aber, dass für Luther die Bibel heilige Schrift ist. Jedoch nicht im Sinne eines vom Himmel gefallenen Buches, das nicht hinterfragt werden darf. Das Schlagwort sola scriptura, einzig die Schrift, war für die Reformatoren auch ein Kampfbegriff. Jeder Mann und jede Frau sollte die Bibel selber lesen und verstehen können. Wer verstand schon die damals von den Priestern in den Messen zitierte Bibel auf Latein? Das sprachen ja die meisten Menschen nicht. Ähnlich wie es da ist, wo der Koran nur in Arabisch gelesen werden kann und die Menschen, die sie lesen, diese Sprache ja oft gar nicht beherrschen, je nachdem, wo sie herkommen. Daher setzten sich die reformatorischen Bewegungen für die Übersetzung der Bibel in die jeweilige Landessprache ein. Auch schon vor Luther war das so. So schloss der englische Reformator John Wycliffe bereits 1383 eine auf früheren Vorlagen beruhende Übertragung der Bibel in die englische Sprache ab. Im Umfeld des tschechischen Reformators Jan Hus wurde eine um 1360 entstandene Übersetzung revidiert, die allerdings aufgrund der politischen Lage erst 1488 gedruckt wurde, aber immer noch vor Luther. Und Luther gewann die Überzeugung, dass die Bibel für alle zugänglich sein müsse. Er übersetzte sie. suchte deutsche Wörter, die die lateinischen, er hat Teile der Bibel nicht aus den Ursprachen, sondern aus Latein übersetzt und griechischen Wörtern ersetzten. Er schaute dem Volk aufs Maul. Die Bibel sollte von allen verstanden werden. So sahen es übrigens auch in Deutschland und nicht nur in Deutschland die ersten Baptisten. Fast 300 Jahre nach der Reformation, zum 25. Gründungsjubiläum und zur Erinnerung der ersten Taufe der ersten Baptistengemeinde auf deutschem Boden in Hamburg, hielt Johann Gerhard Onken, der Gründervater, am 22. April 1859 eine Ansprache. Er gab eine Antwort auf die Frage, wie sie denn eigentlich dazu gekommen seien, solch eine Gemeinde zu gründen. Und er sagte, wir können diese Frage durch einen einzigen Satz beantworten. Die Bibel hat Schuld daran. Und besonders das Neue Testament. Und nicht etwa in der Ursprache, sondern in der lutherischen Übersetzung. Das Letztere zeigt, es kam ihm auch darauf an, deutlich zu machen, dafür muss man nicht studiert haben. Man muss nicht Griechisch und Hebräisch kennen, sondern für jeden ist die Bibel zugänglich. Jeder darf und kann sie lesen und sich ein Urteil darüber bilden. Nicht menschliche Sturheit, sondern die Bibel war schuld. Und zwar in einer allen zugänglichen Übersetzung. Es gab keinen anderen geistlichen Führer als den Luthertext. Durch die Bibel werden Menschen angesprochen. Aber ist es richtig, sie das Wort Gottes zu nennen? In der Bibel ist das Wort Gottes zuerst einmal Jesus. Da heißt es, jetzt muss ich sehen, was da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gottes Reden zu uns geschieht nicht zuerst durch eine Schriftrolle oder ein Buch, sondern durch eine Person. So beginnt der neutestamentliche Hebräerbrief mit den Worten, mit den Worten, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus Christus. In Jesus, dem Wort Gottes, sehen wir, wie Gott ist. Dabei geht es eben nicht nur um seine Aussagen, nicht nur um seine Lehre, sondern um das, was uns von seinen Worten und von seinem Leben überliefert wurde. Es geht um ihn. Evangelium ist nicht nur der Weg zum Heil. Jesus, sein ganzes Leben ist Evangelium. Deswegen beginnt zum Beispiel Markus seine Schilderung des Lebens Jesu mit den Worten, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann sagt er nicht einige Punkte, die man dann wissen muss, sondern er erzählt die Lebensgeschichte Jesu von Anfang bis Ende. Von einer der Tischreden des Reformators Martin Luther wird Folgendes aufgeschrieben. Da fragte ihn jemand, Herr Doktor, aber ist es doch, also ihr wisst, er war Doktor der Theologie, nicht Arzt, ne? Herr Doktor, aber es ist doch ein Unterschied zwischen jenem Worte, das Fleisch geworden ist, und dem Worte, das von Christus oder vom Prediger verkündet wird. Durchaus, antwortete Luther, jenes ist das fleischgewordene Wort, das von Anfang an als wahrer Gott war. Dies ist das vorgetragene Wort. Jenes Wort ist wesenhaft Gott. Dieses Wort der Wirkung nach, es ist eine Kraft und Macht Gottes, aber nicht wesenhaft Gott, denn es ist das Verhalten eines Menschen, sei es nun Christi oder des Predigers. Aber es bewirkt trotzdem alles, was es sagt. Denn durch dieses Werkzeug handelt Gott und tut alle Dinge und bietet uns alle seine Schätze dar. Das geschriebene Wort, also das, was wir in den Büchern der Bibel finden, ist für ihn der gepredigte Gott. Der verborgene Gott, Gott selber, sein unerforschlicher Wille ist dem Menschen so nicht zugänglich. Das Wissen, das wir über ihn haben, ist durch dieses gepredigte oder geschriebene Wort vorhanden, das wir in der Bibel vorfinden. Dadurch handelt Gott. Deswegen ist hier die höchste Autorität christlicher Überzeugungen. Aber Christus ist der, in dem uns Gott begegnet. Er gebraucht das gepredigte Wort dazu, dass wir ihm begegnen können. Wie können wir mit diesem gepredigten Wort, mit der Bibel umgehen? Da schreibt doch Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wohnen, das ist was anderes, als irgendwo kurzzeitig Gast zu sein. Wenn das Wort Christi bei uns wohnt, dann hat es Zugang zu allen Bereichen. Da, wo ich wohne, habe ich Zugang zu allem, was da ist. Da darf ich überall rein. Ja, genau, da haben wir schon ein Zitat von Luther, das deutlich macht, die Bibel tut gut. Die Bibel ist eine unaussprechlich teure Arznei, welche die Kraft hat, den Tod an Leib und Seele aufzufressen, welcher doch alle Welt verschlingt. Lies die Bibel, sie tut dir gut. In der Bibel finden wir Gott. Johannes Calvin, ein anderer Reformator, der neben Luther im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist, in der Schweiz gewirkt hat, vor allen Dingen auch wenn er Franzose war, er sagte, wir sollen uns nicht in den Sinn kommen lassen, Gott irgendwo anders zu suchen als nur in seinem heiligen Wort oder über ihn etwas anders zu denken als allein unter Leitung seines Wortes oder etwas zu reden als allein das, was aus seinem Wort kommt. Er macht deutlich, wenn wir etwas über Gott wissen wollen, dann erfahren wir das nicht durch irgendwen, der meint, er weiß es besser als alle anderen. Dann erfahren wir es auch nicht durch unser Bauchgefühl, sondern dann erfahren wir es durch das, was Gott als seinen Zugangsweg zu uns gewählt hat. In den Büchern, die in irgendeiner Art und Weise von Christus und Gott sprechen und in uns bekannt machen. Wie können wir denn, und damit schließe ich ab mit einigen Punkten, kurzen, ganz kurzen Punkten, in der Bibel lesen? Ich habe dazu unter anderem aus einem Glaubenskurs von Professor Dr. Michael Herbst, dem Prorektor der Universität Greifswald, gewählt, der dort ein Institut für Gemeindeentwicklung aufgebaut hat. Er schlägt zum Beispiel vor, wähle eine Zeit, die für dich passt. Es gibt ja so eine fromme Tradition, lest die Bibel immer am Morgen. Und wenn du den Tag nicht mit der Bibel beginnst, dann geht irgendwas schief. Das ist frommer Aberglaube. Das steht nirgendwo. Lies die Bibel zu dem Zeitpunkt, wo es bei dir geht. Und wähle den Ort, wo es passt. Ich habe einen alten Freund, der in einer Familie, die gar nichts vom Bibellesen hielt, lebte. Und der als Jugendlicher mal erzählte, ich musste auf dem Klo verschwinden, um die Bibel lesen zu können. Ist vielleicht nicht der übliche Ort dafür, aber er wusste, das ist für mich der Ort, wo ich Ruhe habe und wo mich keiner stört. Und die Zeit kann man sich auch entscheiden. Es gibt Menschen, die sind Morgenmuffel und es gibt andere, die werden so ab 20 Uhr so müde, dass sie sowieso nichts Vernünftiges mehr wahrnehmen können. Beginne mit einem Buch, mit einem Buch. Zum Beispiel mit dem Markus-Evangelium. Das ist die kürzeste Schilderung des Lebens Jesu, die wir in der Bibel haben, als Gesamtbuch. Liest die Bibel nicht von Anfang an, denn sie ist ja nicht ein Buch, das man von vorne bis hinten lesen muss. Es ist ja kein Roman, der von einem Autor geschrieben wurde, sondern es sind viele Bücher von unterschiedlichen Autoren. Aber liest die Texte am Stück. Und picke nicht einzelne Verse heraus. Das kann man auch mal machen, aber man kriegt eben nicht das Gesamtbild. Beachte die Art des Textes. Ist es eine Erzählung? Ist es ein Gedicht? Ist es eine Lehrmeinung, die dargestellt wird? Und stelle Fragen an den Text. Zum Beispiel, wer schreibt wann und warum an wen? Empfehlenswert ist es dabei auch zu beten. Gebet und Bibellese gehören zusammen. Bitte Gott, dass er dir den Text verständlich macht. Übrigens kann er das auch durch Bibellesehilfen und andere Menschen, mit denen man darüber reden kann. Rede auch mit Gott, wenn ein Bibeltext dich herausfordert oder er dir möglicherweise vollkommen unverständlich ist. Und beziehe die Bibelworte auf dich. Setze um, was du gelernt hast. Frage dich, was die Aussagen des Textes mit dir zu tun haben könnten. Was will Gott dir sagen? Wodurch will er dich herausfordern und wodurch will er dich ermutigen? All das können Hilfen sein, um besser in der Bibel lesen und verstehen zu können. Und wer das tut, wird erfahren, dass die Worte der Bibel Veränderung schaffen. So wie Martin Luther das erfuhr. So wie viele vor ihm und nach ihm es erfahren haben. So wie Paulus deutlich gemacht hat, wenn er sagt, dieses Buch dient uns zur Erziehung in der Gerechtigkeit, hilft uns, lebenstüchtig zu werden und mit den Dingen des Lebens besser umgehen zu können. Die Bibel ist das Buch, die Sammlung von Büchern, durch die Gott uns vorgestellt wird, durch die Gott zu uns redet und durch die Gott uns erneuert. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns nicht ohne Kenntnis über dich stehen lässt, dass du uns zeigst, wie du denkst und wie du bist, dass du uns deutlich machst, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Du meinst es immer gut mit uns. Hilf uns, dich und das, was du sagst, besser zu verstehen. Hilf uns, es umzusetzen. Hilf uns, deine Liebe und Barmherzigkeit an andere Menschen in dieser Welt weiterzugeben. Amen.